Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wärme, Kreativität und Poesie, dazu wollen wir Sie heute animieren. Und das nötige Werkzeug dafür bringt die Künstlerin Juliane Stiegele mit. Sie hat ein Trio von überbordenden und lebenslustigen Buchboxen herausgegeben. Jetzt ist Teil 3 erschienen und die schauen wir uns gleich zusammen an. Wenn man sich die Bestsellerlisten anschaut, dann tummeln sich da selten mal wirklich neue Namen. Elke Heidenreich, Axel Hacke oder auch Sebastian Fitzek landen da mit jedem neuen Buch. Und auch die deutsch-russische Schriftstellerin Alina Bronski hat so eine Art Dauerticket für die Bestenliste. Ihr neuer Roman heißt Pi mal Daumen, ist seit 14 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, aktuell auf Platz 11. Und meine Kollegin Lynn Ruschka hat versucht herauszufinden, woran das liegen könnte. Hallo Lynn, was ist das für ein Roman? Worum geht's darin?
Wie schon Alina Bronskis Debütroman Scherbenpark ist ihr neuer Roman auch aus der Perspektive eines Jugendlichen geschrieben. Wir sitzen mit Oskar, ein Hochbegabter, in seiner ersten Mathematikvorlesung. Und in dem Moment stürmt Moni herein, viel zu spät, mit Windeltasche für ihre Enkel und ohne mathematischen Vorerfahrungen im Gepäck. Und Oskar ist eigentlich total genervt von dieser Frau, weil er erstmal denkt, das ist irgendwie eine Putzkraft, die hat sich hier verirrt. Er will sich auf sein Studium konzentrieren. Aber eigentlich ist die Moni die Heldin dieses Romanes und sie wurde schon immer unterschätzt und irgendwie ab diesem Moment kommen die beiden auch nicht mehr voneinander los.
Und was ist das Besondere in deinen Augen an der Geschichte?
Na, also diese Beziehung, die da beschrieben wird aus der Sicht von Oskar, ist schon was Besonderes zwischen so einem jungen Mann und einer älteren Frau, was ich in dieser Form auch noch nicht so gelesen habe. Die Autorin Alina Bronski hat selbst einige Semester Mathematik studiert und ich finde, die Rolle, die die Mathematik in diesem Roman einnimmt, ist auch total besonders. Also wie liebevoll diese Wissenschaft beschrieben wird, als wäre sie etwas Magisches. Also ich zitiere mal, Alina Bronski lässt den Oskar Sachen sagen wie, Mathematik ist nicht Literatur, man kann sie nicht in einem Satz zusammenfassen und behaupten, das Wichtigste sei immer noch drin.
Das kann man aber mit guter Literatur eigentlich auch nicht, würde ich sie da entgegenhalten.
Ja, anscheinend hat Alina Bronski da eben zwei Leidenschaften. Und genau, also diese Mathematik, diese Rolle hat einfach, ist wie ein Charakter auch in diesem Buch. Und es wurde jetzt auch das diesjährige Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung.
Aber also, schon erstaunlich, finde ich, weil Mathe ist ja jetzt nicht so das Lieblingsfach von allen oder vielen Leuten. Was denkst du, warum das trotzdem oder gerade deshalb so erfolgreich ist?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob Mathematik jetzt die Leute in das Buch reinzieht, aber eben diese Perspektive dieses sehr schlauen und gleichzeitig auch sehr, sehr naiven und fast nicht ohne weibliche Fürsorge lebensfähigen jungen Mannes, also dieser Oskar, das ist einfach eine, die gerade gerne erzählt wird und auch gerne gelesen wird. Die irische Autorin Sally Rooney hat auch gerade einen ebenso komplexen Charakter in ihrem neuen Roman Intermezzo erzählen lassen. Also ich glaube, auch dieses Setting, es gibt einfach viele Anknüpfungspunkte generationenübergreifend. Also ich konnte mir beim Lesen meine Uni vorstellen und gleichzeitig kann sich auch eine Großmutter den Stress vorstellen, den es bedeutet, Enkel großziehen zu müssen und gleichzeitig seinen Traum vom Mathematikstudium verfolgen zu wollen. Genau, also und es ist auch einfach sehr lustig. Also es ist irgendwie eine einfache Komödie. Es hat mich so ein bisschen an den Humor von dem französischen Film Willkommen bei den Sties erinnert. Sehr locker, trotzdem irgendwie nicht banal, sondern es geht auch in die Tiefe der Roman.
Also sollte man lesen, dieses Buch.
Ich finde schon.
Lynn Ruschka hat sich für uns auf den Listen umgesehen und Alina Bronskis neuen Roman herausgepickt. Pi mal Daumen heißt er und erschienen ist dieses Buch beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. Es gibt ja immer mal wieder Bücher, die einem das Herz erwärmen, weil sie eine so anrührende Geschichte erzählen. Aber das Buch, das jetzt hier bei mir auf dem Studiotisch liegt, das macht das auf ganz und gar andere Weise. Es ist ein wildes, kluges Kunstbuch, das voller überraschender Ideen steckt, ganz viele Impulse gibt und damit wirklich gute Laune und Zuversicht verbreitet. Dick wie ein Ziegelstein sind alle drei Bände dieser Utopia Toolbox. Aktuell ist Teil 3 erschienen und die Herausgeberin ist die Künstlerin Juliane Stiegele und sie ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Frau Stiegele.
Hallo, danke für die Einladung.
Das ist ja wirklich ein unglaubliches Projekt, an dem Sie jetzt auch schon sehr viele Jahre mit einigen Leuten zusammenarbeiten. Utopia Toolbox 1 ist, glaube ich, 2012 erschienen. Und Sie beschreiben das als tragbare Universitäten für alle ohne Zugangsbeschränkungen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Wie ist das entstanden?
Also ohne allzu weit auszuholen, ist es eigentlich aus einer Krise entstanden. Ich war damals an einer italienischen Design-Uni als Professorin und war einfach ziemlich unzufrieden mit dem Zustand der Unis, fast generell kann man sagen. Also dass es eigentlich erst in zweiter, dritter, vierter Linie um die Entwicklung der Studenten und ihrer Kreativität ging und ganz viel um das Funktionieren in der Gesellschaft. Und irgendwann wollte ich es nicht mehr mittragen, habe dann die Professur in den Sack gehauen und innerhalb von 2 Jahren dann diese Utopia Toolbox entwickelt. Aus der Idee raus, Kreativität müsste man eigentlich anders verhandeln können. Und zwar so, dass jeder Zugang zu dem Buch hat, also ohne Zugangsbeschränkungen, sodass es der Gärtner, die Schreinerin, der Philosophieprofessor oder der Kassierer genauso lesen kann und für sich selber im eigenen Leben Kreativität entwickeln, aber auch gesellschaftlich nutzbar machen. Das war von Anfang an eigentlich die Idee dahinter.
Und Sie haben auch in jedem der 3 Bände so ein bisschen anderen Fokus. Jetzt in dem aktuellen, der ganz frisch ist, da geht es darum, Wärme zu kreieren. Inwiefern kann denn Kreativität Wärme erzeugen?
Ja, in dem Titel steckt eigentlich schon ein Paradox. Das heißt Warming the Globe by 1 degree Celsius. Und man fragt sich natürlich ernsthaft, was fällt denen eigentlich ein, nochmal einen Grad draufzupacken? Die Idee dahinter ist, dass es möglicherweise einen Zusammenhang gibt zwischen unserem relativ unterkühlten Verhalten in der Gesellschaft in ganz vielen Bereichen. Wenn man die Ökonomie nimmt, die Arbeitswelt, unser Umgang mit Ökologie oder unser Umgang mit Zeit, mit Kommunikation. Also dass diese Unterkühlung beim Erdorganismus eigentlich zu einer Gegenreaktion führt, nämlich dass sie dann Fieber erzeugt, die Erde. Und wenn man bei dem Bild bleibt und den Umkehrschluss erzeugt, dann müsste man sozusagen uns Menschen wieder mehr erwärmen, damit die Erde dann im Gegenzug wieder sich abkühlen kann. Das ist aber eine Metapher, die eigentlich schon über das Bild ins Reale geht, in die Transformation. Und dann kann man sich natürlich sehr viele Baustellen in der Gesellschaft vorstellen, wo man mit Erwärmung reagieren kann.
Also bei mir hat es funktioniert in der Vorbereitung. Man kann diese Bücher wirklich überall aufschlagen und findet immer irgendwas. Man muss vielleicht mal das erklären, was da so drin ist. Da gibt es Collagen, Fotografien, einzelne Sätze manchmal oder eben auch Aktionen. Ich nehme mal einfach irgendeine raus, die ich toll fand. Zum Beispiel die Einzelhandschuhsammlung, die jetzt im 3. Band ist. Da wird dann auch aus diesen gefundenen Einzelstücken auch noch so eine kleine Philosophie des fehlenden Gegenübers abgeleitet. Können Sie das mal ein bisschen beschreiben, wie sowas entsteht?
Also die Sammlung ist eigentlich tatsächlich entstanden durch dieses Wahrnehmen dieser ewig verlorenen Handschuhe, die man überall sieht, auf dem Bahnhof, im Theater.
Und sind wir haben meistens die, einzelne tatsächlich, ja, habe ich dann auch so gedacht, das stimmt, ja.
Also mir taten die immer so ein bisschen leid und ich habe dann irgendwann mal vor vielen Jahren angefangen, die alle zu sammeln. Das wurde immer mehr und immer mehr und man denkt dann natürlich nach, was ist ein einzelner Handschuh und kommt dann natürlich sofort auf das fehlende Gegenstück. Und dann geht es vielleicht weiter. Man sieht die Ästhetik dieser Handschuhe, zum Beispiel den ganz verölten vom Straßenbauarbeiter und dann den roten Satin-Handschuh von der Theaterbesucherin. Und mein Bedürfnis war dann auch, die alle mal zusammenzubringen. Und letztlich ist die Idee dahinter, vielleicht begegnen sich irgendwann mal im Leben in dieser Sammlung 2 Handschuhe, die sich verloren hatten, dann würde ich sofort aufhören.
Das sind auch sehr schöne Fotografien, wie Sie die dann so farblich angeordnet haben und wo das dann auch tatsächlich zu einem Kunstwerk eigentlich auch nochmal wird. Toll fand ich auch, was Sie mit Schnecken so alles anstellen. Da gab es ein Projekt, das hieß Crosswalk, so eine Art Zebrastreifen für Schnecken und dann diese Schnecken mit den Papierhäusern, die so ins Wanken geraten. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich auch toll, was so langsame Schnecken in Bewegung bringen können, nicht?
Ja, also bei dem Crosswalk for Snails, im Zebrastreifen für die Schnecken, das ist wahrscheinlich unsere kleinste Arbeit und unsere bürokratisch unkomplizierteste. Die habe ich mit dem Kollegen Nick Tobia aus den USA in San Francisco im Golden Gate Park gemacht. Wir haben einfach einen Zebrastreifen für Schnecken verlegt, wo normalerweise die Autos oder Fußgänger die Autostraße überqueren. Und man kann natürlich sagen, ja, das ist jetzt ein ganz schönes poetisches Bild, aber man kann auch weitergehen und sich fragen, könnte das eine Anregung sein, vielleicht unsere Städte der Zukunft so zu gestalten, dass auch die Tiere überleben können, dass das Eichhorn auch lebendig über die Straße kommt, nicht nur wir Menschen. Also hinter all diesen poetischen Dingen steckt eigentlich, wenn man ein bisschen die Tür aufmacht, oft noch wesentlich mehr, wenn man drüber nachdenken will. Man kann es aber auch natürlich bei dem Bild belassen.
Und das ist das Utopische an der Utopia-Toolbox?
Ja, das ist eine ganz große Frage, die ich Ihnen wahrscheinlich erst 20 Jahre später in der Rückschau beantworten kann. Aber was man sicher sagen kann, wir hatten zum Beispiel niemals ein Ziel in der Utopia-Toolbox, denn das ganze Projekt hat sich so wie eine sanfte Explosion entwickelt. Damit hat keiner rechnen können, sollte eigentlich nur beim ersten Buch bleiben. Plötzlich war ein Kollektiv da, dann gab es plötzlich einen riesigen Raum, wo wir Veranstaltungen machen konnten. Und es gab so viel Arbeit, dass wir ungefähr 10 Leute das eigentlich öfter mal gar nicht bewältigen können.
Wie arbeiten Sie denn da überhaupt zusammen? Was sind das alles für Leute und wie kommen Sie mit Ihrem Material dann immer wieder zusammen? Das ist ja unheimlich viel, irrsinnig reich, diese Bände.
Also das Team setzt sich zusammen aus lauter sehr kreativen Menschen. Wir nennen uns Kunstkollektiv, aber es sind kaum Künstler im engeren Sinne drin, sondern einfach Kreative aus ihrem Bereich. Wir haben zum Beispiel auch Bauingenieur drin, Rechtsanwalt, Grafikerin, Grafiker, ganz unterschiedliche Diskussionsebenen. Auch wenn man dann natürlich ein Projekt macht, dann argumentiert der eine von einer völlig anderen Seite aus, als jetzt ein Künstler vielleicht oder eine Künstlerin argumentieren würde. Und das finde ich gerade eben das Interessante. Und vielleicht liegt auch schon ein bisschen Utopie drin, dass wir in Zukunft viel mehr über die Fakultäten weg Grenzen nicht so wichtig nehmen müssen, sondern einfach versuchen, irgendwelche Möglichkeiten zu finden. Vielleicht ist das das Trainingsprogramm. Sozusagen.
Und es ist aber ja auch so gedacht, dass das richtig diese Toolboxes auch Anleitungen zum Handeln sein soll. Also dann sind auch noch Ideen für Aktionen, die geplant werden können, kreative Taktik. Was ist das?
Also was uns ganz wichtig ist, ist, dass dieses unglaubliche Potenzial, was in der Gesellschaft brach liegt an Kreativität, was wir immer wieder, wir haben ja noch so ein Zukunftsministerium, mit dem wir reisen und immer wieder Leute interviewen. Da zeigt sich einfach, dass die Leute unglaublich viele Ideen mit sich.
Das heißt, da können Leute, die mit ihnen in Kontakt kommen, auch Ideen für die Zukunft und Träume abgeben.
Ja, und das ist für uns eigentlich die größte Ermutigung für die Zukunft, das zu sehen, was eigentlich alles da ist. Und das aus den Wohnungen rauszuholen und den Gestaltungswillen nicht bei Sofas und Vorhängen aufhören zu lassen, sondern einfach sich zu überlegen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Wie soll unser Raum ausschauen? Wie wollen wir kommunizieren? Welche Ökonomie wollen wir haben? Aktuell vielleicht auch müssen wir uns natürlich fast noch mehr als um die Ökologie, um die Demokratie kümmern. All solche Dinge, die fließen dann ein und wir sind jetzt wieder, eigentlich stehen wir wieder am Anfang, müssen wieder nachjustieren, was sind unsere Aufgaben jetzt in der Zukunft, weil sich die Welt unglaublich schnell ändert.
Da müssen Sie dann die Kreativkur, die es auch irgendwo gibt, dann nochmal auf sich selber anwenden oder könnten wir da jetzt zum Beispiel auch eine Übung daraus hier in der Sendung machen, wir zwei?
Die können wir sehr, sehr gut auf uns selber immer anwenden. Wir wissen es ja auch nicht besser als die Leute und wir können aus dem ganzen Katalog der kleinen Exercises, die wir es nennen, die eigentlich alle dazu da sind, dass man so die Wahrnehmung hinterfragt und versucht, so aus den Routinen rauszukommen. Nummer 4 heißt zum Beispiel Share your meal with a stranger. Wir könnten nachher zusammen was essen.
Mhm. Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen, so ganz fremd sind wir uns jetzt nach dem Gespräch ja nicht.
Das stimmt, natürlich.
Aber trotzdem nette Idee. Ich fand wenn man sich da so eine halbe Stunde, Stunde mal hinsetzt und mit dem Buch einfach so treiben lässt, dass man dann tatsächlich mit einer veränderten Wahrnehmung wieder vom Sofa oder wo man das gelesen hat, aufsteht. Das ist schon toll.
Das Schöne wäre natürlich, wenn die Leute im eigenen Leben die Poesie entdecken würden, die sicher bei jedem Menschen da ist. Und die hat im Moment ganz schlechte Karten. Die gehört schon fast auf die rote Liste der bedrohten Phänomene. Und ich finde sie so unglaublich wichtig.
Gerade in so finsteren Zeiten.
Ja. Gell? Also die Frage ist ja auch, kann ein Volk überhaupt überleben, was seine Poesie verloren hat?
Und sind Sie jetzt abgeschlossen mit diesem Teil 3 erstmal mit diesem Projekt oder spukt das doch noch weiter? Eigentlich so richtig abschließen kann man doch sowas gar nicht.
Ja, es ist, also sprechen Sie einen ziemlich neuralgischen Punkt an. Also erstmal ist es natürlich ein schönes Gefühl nach 15 Jahren, dass die jetzt fertig sind, diese 3 Bände zu sehen. Aber man fragt sich schon ernsthaft, was macht man jetzt mit seinem Leben? Also ich habe so spaßhalber im Zug hierher mal ausgedacht, wie die 4. Toolbox ausschauen könnte. Die wäre genauso dick wie alle anderen, würde wahrscheinlich ähnlich aussehen und hätte lauter leere Seiten. Und es würde als Titel draufstehen, Leute, macht's jetzt selber.
Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Jetzt wollen wir aber noch verraten, wo man die Toolbox dann herkriegt. Ist ganz normal im Buchhandel erhältlich?
Die ist ganz normal im Buchhandel erhältlich oder man kann sie über unsere Website ganz unkompliziert bestellen, utopiatoolbox.org.
Juliane Stiegele, vielen Dank, dass Sie extra zu uns gekommen sind. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und alles Gute fürs kreative Denken auch weiterhin.
Vielen Dank auch Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Gutes Essen, das ist ja viel mehr als einfach nur Nahrung zu sich zu nehmen. Und was und wie wir essen, das ist auch immer ein Spiegel von Kultur und Gesellschaft. Von antiken Freskelagen bis zur regional ausgerichteten Sterneküche unserer Zeit bringt auch jede Epoche ganz eigene kulinarische Besonderheiten hervor. Und davon erzählt Ute Cohen in ihrem Buch Der Geschmack der Freiheit. Michael Opitz hat es für uns gelesen und ich bin jetzt schon gleich am Titel in der Vorbereitung hängen geblieben, Der Geschmack der Freiheit. Was für eine Freiheit geht es denn der Autorin da?
Ja, Ute Cohen versteht Esskultur als gelebte Freiheit und sie zeigt in ihrem Buch, wie seit der ersten Gründung eines Restaurants von Chantoiseau 1776 hat er sein Restaurant in Paris eröffnet, wir einen Zugewinn an Freiheit haben, wenn man ins Restaurant geht, dadurch, dass wir wählen können. Also wir können das Restaurant wählen, in das wir gehen, und wir können die Speisen wählen. Und das ist ein Gewinn an Freiheit, sagt Ute Cohen. Und sie spielt dabei häufig auf die Französische Revolution an und zeigt, wie sich da Dinge verändert haben, also auch im Essverhalten, nicht nur im Freiheitsbegriff, sondern dass das zusammenhängt, dass man sich das Bürgertum, das aufstrebende Bürgertum, wollte sich emanzipieren vom Adel und aß auch anders. Also man versuchte auch eine andere Küche, nicht mehr so opulent, sondern zurückhaltender, natürlicher zu essen. Und insofern gehen diese Dinge Essen und Freiheit doch zusammen, mehr als man vielleicht auf den ersten Blick denkt.
Also fängt sie quasi da bei der Französischen Revolution an und stromert dann so durch die Zeiten oder wie ist das Buch so aufgebaut?
Ja, so kann man das nennen. Sie begreift sich selber als Flaneurin, also sie schlendert sozusagen durch die Epochen und schaut so in verschiedene Küchen, zeigt im 18. Jahrhundert beispielsweise die Auswirkungen der Französischen Revolution insofern, dass viele Köche arbeitslos wurden dadurch, dass sie nicht mehr für die Adligen kochen konnten. Die waren nicht mehr da. Und dann sind sie nach Europa gegangen und haben da ihr Glück versucht. Und beispielsweise hat der Koch von Marie Antoinette, der Königin, die unter dem Fall bei der Guillotine endete, in Hamburg 1794 ein Restaurant eröffnet. Also insofern sieht man, dass dadurch die Küche in Europa französischer wurde, also einen Einfluss hatte, dass die Ideen der Revolution beispielsweise also dadurch sehr bestimmend gewesen sind, auch für die Küchen, für den Geschmack. Und dass sich sowas aber auch wiederum änderte, also im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, da war man Patriot und aß dann nicht mehr französisch, sondern deutsch-national.
Also scheint das doch auch so sehr anekdotisch erzählt zu sein. Gab es denn irgendwas, was Ihnen besonders gut gefallen hat, was Sie demnächst beim schönen Essen unter Freunden dann zum Besten geben?
Ja, also anekdotisch, ja, muss man sagen. Es kommen immer wieder so kleine Geschichten, so Appetithäppchen werden einem dann so angeboten. Die nimmt man gern entgegen. Und ich fand ganz schön, also wie schwierig es die Gabel hatte, sich gegen den Löffel zu behaupten. Das nimmt man ja gar nicht an auf den ersten Blick, aber dann macht sie so einen kleinen historischen Exkurs und zeigt, dass in der frühen Neuzeit, also im 15. Jahrhundert, man sehr stark mit dem Löffel aß. Den hatte man bei sich, wenn man unterwegs war. Und es gab auch so Schenken, wo so Leihlöffel an der Wand hingen. Den nahm man sich, aß damit und hängte ihn dann wieder an die Wand. Und das war so ein Zeichen dafür, man gab den Löffel ab. Ein Zeichen dafür, dass man nicht mehr zum Tisch zurückkehrte. Und erst so im 16., 17. Jahrhundert hat Katharina de' Medici dann dafür gesorgt, bei einem Essen anlässlich der Geburt ihres Sohnes, dass die Gabel mit auf den Tisch kam. Also die wurde verdammt als so ein Teufelswerkzeug. Und das finde ich eine schöne Episode, die man also gern zur Kenntnis nimmt und die sich anreiht an viele andere Episoden, von denen Ute Kuhn dazu erzählen wollte.
Also viel unterhaltsames Material, aber ich habe auch schon Bücher gelesen, wo die Autoren das fertigbringen, die tollsten Geschichten langweilig zu erzählen. Wie ist das hier? Ist es auch unterhaltsam geschrieben?
Ja, das ist sehr unterhaltsam geschrieben, also sehr angenehm. Sie schlendert zwar, das ist so ein erzählender Ton, aber man bekommt dabei eine ganze Menge an Episoden und genüsslichen Geschichten serviert.
Aber jetzt diese Assoziation, die der Titel ja auch weckt, dass es auch so um politische Geschmacksfreiheit gehen könnte, das kommt offenbar nicht vor.
Das ist tatsächlich ein Desiderat. Also das fehlt einem ein bisschen in zweifacher Hinsicht. Also die Magenfrage, natürlich auch die leeren Mägen, das ist ja immer auch ein Auslöser für Revolution gewesen. Und nicht alle können also sozusagen den Genuss frönen, wenn sie in Gaststätten gehen, weil es daran an ökonomischen Mitteln fehlt. Es kommt hinzu, dass Geschmack ja auch ein Versprechen ist, eine Sehnsucht. Wenn man beispielsweise immer von etwas hört, was man selber aber nicht schmecken kann, dann baut sich so etwas auf. Das kennen Leute, die in der DDR groß geworden sind. Also man sah im Fernsehen, wie der Westen schmecken könnte, konnte es aber selber nicht ausprobieren und wollte das natürlich gern auch mal selber probieren. Insofern ist die Frage von Revolutionen auch sehr stark mit dem Magen verbunden. Und man hätte sich vielleicht gewünscht, dass Ute Kuhn auf solche Aspekte in ihrem Buch etwas stärker eingegangen wäre.
Michael Opitz über das Buch Der Geschmack der Freiheit, eine Geschichte der Kulinarik von Ute Kuhn. Erschienen ist das Buch beim Reclam Verlag und es kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Schiebetüren öffnen sich und vor mir tut sich das Amerika auf, von dem ich immer geträumt habe. Eine psychedelisch grelle Farblandschaft. Alle Simpsons folgen auf einmal.
Sie gilt als eine der wichtigsten österreichischen Autorinnen, die studierte Malerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel. 2022 reiste sie zusammen mit der Musikerin Christiane Rösinger in die USA, sollte dort an einem kleinen College kreatives Schreiben unterrichten. In der Kleinstadt gibt es, so scheint ihr, außer endlosen Maisfeldern nichts. Mit ihren Worten die spezielle Elendskombi aus Einöde, Fastfood und Sonnenuntergängen hinter Tankstellen. Diese erkundet sie zusammen mit Rösinger und zwischen den beiden entsteht eine besondere Frauenfreundschaft. Stefanie Sargnagel liest heute Abend aus ihrem Buch Iowa in Augsburg.
Schau, dein Ex ist auch da, flüstert Christiane von der Seite. Warum hast du eigentlich mit dem Schluss gemacht? Das ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, mir Liebesbeziehungen mit besonders verwahrlosten Männern zu unterstellen.
Iowa, die Lesung von Stefanie Sargnagel mit Fußnoten von Christiane Rösinger, heute Abend in der Kantine in Augsburg. Morgen liest die Autorin in Klagenfurt.
Ja, das Taxi hat Schluck auf, genau. Guck mal, heftig wie ein Toast.
Sascha Stanišić ist gefeierter und preisgekrönter Schriftsteller. Zusammen mit seinem Sohn Nikolai hat er gerade den zweiten Band von Hey 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 Taxi veröffentlicht. Darin fährt ein Taxifahrer namens Ocho Ocho immer zum falschen Ort und ein diebischer Zwerg namens Fieberthermometer muss ständig vom Taxidrachen gerettet werden. Wichtige Fragen des Lebens kommen auch nicht zu kurz. Wofür sind FreundInnen da? Und warum muss man nicht so sein wie die anderen? Sascha Stanišić wird am Sonntagvormittag in Hamburg vorlesen.
Dieses Gefühl von damals, dieses Glück, was ich empfunden habe als Kind, Bücher zu lesen, deswegen mache ich, glaube ich, unter anderem Bücher für Kinder, weil ich denke, dass es so ein unglaubliches Glück ist, sich vorzustellen, wie eine Geschichte weitergeht, wie sie erzählt werden könnte und wie wir Kinder diese Welt, die uns umgibt, erleben.
Bitte zu Hüpfburg! Das Daxi lacht.
Sascha Stanisic liest aus Hey, 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 Taxi 2. Die Illustratorin Katja Spitzer wird die Buchfiguren live dazu nachzeichnen. Und alle sind eingeladen, eine neue Taxi-Geschichte zu erfinden. Am Sonntag, den 1. Advent um 11 Uhr im Zentralkomitee in Hamburg.
Zack, Faust rein. So einfach. Dumme Hure. Und Hände an meinem Hals.
Gewalt gegen Frauen, eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Ruth Maria Thomas hat in ihrem Debütroman die schönste Version darüber geschrieben. Ihre Protagonistin Jella erlebt in den Nullerjahren ihre erste große Liebe mit Yannick. Alles scheint endlich richtig. Doch irgendwann kippt ihre wackelige Sicherheit in häusliche Gewalt. Zunächst versteckt bis zur Anzeige. Ruth Maria Thomas liest heute Abend in Donauwörth.
Das ist ja furchtbar. Warum hast du denn nichts gesagt? Warum bist du denn nicht eher zu Papa gegangen? Oder zu mir? Ich sage nicht, weil ich das Gefühl dafür verloren hatte, wann man geht. Weil in unserer Welt, in Yannicks und meiner, das alles nicht so schlimm war. Im Gegenteil, es hat uns geeint.
Die schönste Version. Ruth Maria Thomas liest heute um 19 Uhr im Buchhaus Greno im bayerischen Donauwörth. Es folgen Lesungen in Berlin, Leipzig und Cottbus.
Und das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen. Die Weltlage ist ja mehr als kompliziert und oft können da gute Sachbücher Licht ins Dunkel bringen. Welche wirklich gut sind, das sucht jeden Monat eine Jury von Redakteuren hier bei Deutschlandfunk Kultur, vom ZDF und der Zeit aus. Und auf Platz 1, das steht im Dezember, ein Buch des Filmregisseurs Volker Heise, das schlicht die Jahreszahl 1945 als Titel trägt. Meine Kollegin Catherine Newmark erklärt, was sich dahinter verbirgt.
Das ist eine Chronologie des Jahres 1945. Mehrheitlich in Berlin, aber in Deutschland auch. Das Volker Heise ist ja bekannt auch als Dokumentarfilmer. Er hat das auch schon filmisch gemacht. 2020 kam das raus, kann man auch noch sehen in der Bundeszentrale für politische Bildung, in der Mediathek, eine Dokumentarversion. Berlin 1945 hieß das, wo er Tagebücher auswertet, Briefe, Dokumente und quasi sozusagen in einem Collagenprinzip zusammenstellt, wie dieses Jahr abgelaufen ist. Und das funktioniert jetzt, also es kommt jetzt als Buch raus und es macht auch Sinn, weil die Dokumente, auf denen dieser Film beruhte, sind natürlich auch hauptsächlich schriftliche Dokumente. Und es funktioniert, das Buch, wahnsinnig gut, weil das so kleinteilig, die ganze Spannbreite, das beginnt im Dezember 1944 und Hochzeitstag bei Goebbels und der Führer ist bester Laune. Und das geht dann über die Massenvergewaltigungen in sozusagen bei den Einmarsch der Sowjets bis in diese katastrophalen Nachkriegstage. Also das ist schon irgendwie wahnsinnig interessant, auch in dieser Kleinteiligkeit, in diesen Zeitzeugenstimmen, die er da sammelt. Also sehr eindrücklich.
Catherine Newmark über Volker Heises Buch 1945, das ist auf Platz 1 der neuen Sachbuch-Bestenliste für Dezember. Und alle Titel der Liste, die finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. Vor über einer Woche verschwand der algerische Schriftsteller und Intellektuelle Boualem Sansal. Er war von Paris nach Algier geflogen und wurde dort, wie man inzwischen weiß, verhaftet. Die algerische Regierung wirft ihm Gefährdung der staatlichen Sicherheit vor, nachdem er sich kürzlich kritisch über algerische Territorialansprüche und die Westsahara-Politik seines Landes geäußert hat. Sansal, der 2011 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, ist französischer Staatsbürger. Und er hat zum Beispiel in seinem hierzulande wohl bekanntesten Roman 2084, Das Ende der Welt, auch schon länger vor totalitären islamistischen Entwicklungen in seinem Heimatland gewarnt. In Frankreich sorgt seine Verhaftung für große Empörung und ich bin jetzt dort mit dem Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte in Paris verbunden. Hallo, guten Morgen, Herr Ritte.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Hier in Deutschland hat sich der PEN und der PEN Berlin für die Freilassung von Sansal ausgesprochen, natürlich seine deutsche Verlegerin, der Börsenverein. Es gibt jetzt auch einen Aufruf mit sehr namhaften Autorinnen wie Hertha Müller und Caroline Ehmke. Aber in Frankreich, da geht das ja bis in den Élysée-Palast. Warum ist dieser Fall so ein Politikum in Frankreich?
Weil er in eine politische Gemengelage gefallen ist, die gekennzeichnet ist von extremen Spannungen zwischen Frankreich und Algerien wegen der eben genannten Gebietsansprüche. Präsident Macron hat Marokkos Ansprüche auf die Südsahara anerkannt. sehr zum Ärger Algeriens. Und seitdem rächt sich die algerische Regierung, indem sie beispielsweise den großen französischen Verleger Gallimard von der Buchmesse in Alger ausgeschlossen hat, nachdem dann auch noch Kamel Daoud, ein Gallimard-Autor, den Goncourt-Preis gewonnen hat. Also in gewisser Weise muss man sagen, dass Boualem Sansal wie Kamel Daoud schon seit langem auf der schwarzen Liste der algerischen Machthaber steht. Jetzt aber aufgrund dieser diplomatischen Gemengelage zu einem, naja, sehr bedauerlichen, sehr gefährlichen Kollateralschaden geworden ist, in dem sich die Regierung in Algerien gütlich hält an Intellektuellen, an Schriftstellern.
Aber es gibt ja in Frankreich auch ganz unterschiedliche Reaktionen jetzt auf diesen Fall. Also gleich als Boualem Sansal als verschwunden galt, da hat sich zum Beispiel auch die Rechte gemeldet, Marine Le Pen, die sich dafür ihn einsetzen werden. Von links kommen eher kritische Stimmen. Warum ist Frankreich da so gespalten?
Ja, das macht das Ganze jetzt noch komplizierter. Natürlich ist die extreme Rechte, ist Marine Le Pen und so weiter auf diesen Zug aufgesprungen, weil bei ihr im Hintergrund natürlich wieder die Warnung vor den nordafrikanischen Einwanderern, vor Nordafrika überhaupt steht. Was dann wieder die Linke davon abgehalten hat, sich eindeutig zu äußern. Das ist das Fürchterliche, was wir im Moment erleben. Die französischen Intellektuellen, die französischen Autoren und Schriftsteller haben sich alle geschlossen in einer seltenen Einigkeit hinter Boualem Sansal gestellt. Man sieht also Annie Ernaux, die man in den letzten Jahren häufig dort gesehen hat, wo man sie lieber nicht gesehen hätte, nämlich an der Seite des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Das geht also von Annie Ernaux bis hin zu Patrick Modiano, jemand, der in politischen Dingen sich immer sehr zurückhält, oder dem anderen Nobelpreisträger aus den letzten Jahren, Jean-Marie Gustave Le Clésiot. Das heißt, auf dieser Seite und in der Presse ist eine einhellige Unterstützung. Die Stille ist ohrenbetäubend, um eine Formulierung aufzunehmen, die Bernard-Henri Lévy in Umlauf gebracht hat, bei der Linken. In der Tat, auch hier wieder aus einem innenpolitisch unsauberen, unfeinen, unmoralischen Kalkül, muss man sagen. Man will auf keinen Fall, auch nur in irgendeiner Weise, etwas zu nahe treten, jemandem zu nahe treten, der Sympathien mit Islam, mit islamistischen Bewegungen haben könnte, mit den Muslimbrüdern, die in den Vorstädten Frankreichs aktiv sind. Und deswegen hält man sich zurück. Jean-Luc Mélenchons Rechnung ist für die nächsten Präsidentschaftswahlen, dieses Wahlvolk hinter sich zu bringen. Und also lässt er alles durchgehen, was dort gibt. Es ist immer dieses fürchterliche Ja-Aber. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem in Frankreich der Prozess gegen die Helfershelfer des Mörders, des Schlechters, muss er sagen, des Lehrers Samuel Paty stattfindet, der 2020 auf bestialische Weise von einem Islamisten umgebracht worden ist.
Aber das hört sich für mich so an, als ob da so ein Autor wie Boualem Sansal dann ja gleich auf ganz vielen Ebenen so zwischen so politische Fronten geraten ist. Also sowohl zwischen Algerien und Frankreich, als auch dann in Frankreich wiederum in den ganzen politischen Lagern.
Das ist es in der Tat. Das ist genau das, was Kamel Daoud auch beschrieben hat. Es ist keine große Kunst, sich im Moment in Algerien zwischen die Stühle zu setzen. Boualem Sansal ist sowohl ein scharfer Kritiker der algerischen Regierung, die in ihrer undemokratischen, antidemokratischen Abdrift im Moment Grenzen überschreitet, die wir sonst nur von Putin oder auch manchmal von Erdogan kannten. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist er genauso scharfer Kritiker der Islamisten und auch des politischen Islam überhaupt. Er ist religionsfern, er erklärt sich selbst als Atheist. Das reicht in Algerien und das reicht bei einigen Franzosen, ihn offenbar dann auch als Zionisten zu beschimpfen, in Anführungsstrichen, in den einschlägigen Internetauftritten von Medien, die dieser Regierung nahestehen, der extremen Linken nahestehen, zeigt man dann Boualem Sansal auch gerne mit einer Kippa auf dem Kopf. Er ist in keiner Weise Jude, aber er ist mit jüdischen Autoren befreundet und ist fotografiert worden, als er beim Israel-Besuch sich die Kippa aufsetzt an der Klagemauer. Also es ist eine ganz fürchterliche Lage, die weit über das hinausgeht, was gerade Frankreich und Algerien gegeneinander aufbringt, sondern es ist überhaupt die gesamte gespannte Lage im Nahen Osten, unter der Boualem Sansal jetzt mitleidet und deren Opfer er ist.
Und was vermuten Sie, wie das ausgehen wird oder zumindest erstmal weitergeht?
Das ist schwer zu sagen. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, wegen Angriff auf die Integrität des Staatsgebiets. Das muss man sich mal vorstellen. Das könne ein 75-jähriger, in die Jahre gekommener, sehr schmächtiger Autor die Hoheit des Staatsgebiets Algerien ernsthaft gefährden. Darauf steht zur Not die Todesstrafe, die seit den 90er Jahren in Algerien nicht mehr ausgeführt worden ist, aber immerhin, das ist es. Er hat jetzt Einspruch erhoben. Wie das weitergeht, wissen wir nicht. Ich glaube, es wird ein diplomatisches Gerangel werden, das sich hinter den Kulissen lösen wird. Auf Druck allein der Öffentlichkeit und der zahlreichen Autoren, auch Salman Rushdie oder Orhan Pamuk, also aller großen Autoren derzeit, alleine wird die algerische Regierung nichts tun. Auch das ist für mich so eine Art Zeitenwende. Jedes Schurkenregime kann inzwischen ungeniert Menschen festnehmen, inhaftieren und dann die ganzen diese Leute zum Pfand machen für Verhandlungen. Das wird wahrscheinlich passieren.
Wir werden das weiter beobachten. Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne in Paris. Erstmal vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.